Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir unsere Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit Micha Güring, Projektverantwortlicher des VfB Stuttgart für das deutsch-koreanische Jugendfußballprogramm. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi befürwortet 4-jährige Amtszeit des Präsidenten mit einmaliger Wiederwahl. Präsidialamt prüft Regierungsarbeit angesichts sinkender Zustimmungswerte für Yi. US-Präsident Trump erlaubt ausländischen Werften Bau von bis zu 2 Schiffen im Heimatland. Präsident Lee Jae-myung unterstützt eine Verfassungsreform, die das Parlament stärkt und dem Staatsoberhaupt nach 4 Jahren eine einmalige Wiederwahl erlaubt. Das Präsidialamt erklärte am Freitag, dieses Modell finde nach Einschätzung Lees in der Bevölkerung den größten Zuspruch. Der Präsident teile zudem die Kritik am sogenannten kaiserlichen Präsidialsystem, das dem Amtsinhaber weitreichende Befugnisse einräume. Derzeit wird Südkoreas Präsident für eine einzige Amtszeit von 5 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl schließt die Verfassung aus. Darf eine Verfassungsänderung, die Zustimmung von mindestens 200 Abgeordneten erforderlich sei, solle die Nationalversammlung die Reform vorantreiben, hieß es. Das Präsidialamt Chongwa-dae beobachtet die sinkenden Zustimmungswerte für Präsident Lee Jae-myung aufmerksam und prüft die Regierungsarbeit auf Versäumnisse. Ein Vertreter des Präsidialamtes sagt am Donnerstag vor Journalisten, es werde sorgfältig geprüft, ob es bei der Regierungsführung Versäumnisse gegeben habe. Der Regierung sei bewusst, dass die Bevölkerung wegen der Wohnsituation und der Lage auf dem Immobilienmarkt stark besorgt und verunsichert sei. Am Donnerstag sei ein Maßnahmenpaket für den Immobilienmarkt vorgestellt worden, über das nun beraten werde. Die Regierung wolle die Bevölkerung mit konkreten Ergebnissen überzeugen. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse der National Barometer Survey veröffentlicht. Darin bewerteten 49% der Befragten Lees Amtsführung positiv. Der Anteil lag 4 Prozentpunkte niedriger als 2 Wochen zuvor. Lees Zustimmungswert fiel damit in der 2-wöchentlichen Erhebung erstmals unter 50%. Die Institute M-Brain Public, K-State Research, Korea Research und Hanguk Research befragten vom 10. bis 12. August landesweit 1.001 Menschen ab 18 Jahren. Ausländische Schiffbauer, die in US-Werften investieren, dürfen vorübergehend bis zu 2 Schiffe in ihrem jeweiligen Heimatland bauen. Das sieht ein nationales Sicherheitsmemorandum vor, das US-Präsident Donald Trump am Donnerstag unterzeichnete. Die Regelung gilt für ausländische Unternehmen, die in den USA eine neue Werft errichten oder eine bestehende vollständig oder mehrheitlich übernehmen. Diese Voraussetzungen dürfte der südkoreanische Konzern Hanwha erfüllen. Er hat die Werft Philly Shipyard in Philadelphia übernommen. Die Genehmigung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass nach den ersten beiden Schiffen alle weiteren auf Werften in den USA gebaut werden. Das Weiße Haus erklärt in einem Faktenblatt, die Übergangsregelung solle gelten, solange ausländische Schiffbauer erhebliche und dauerhafte Investitionen in US-Werften tätigten und amerikanische Arbeitskräfte für die von ihnen geschaffenen Stellen ausbildeten. Während dieser Phase sei ihnen der Bau von bis zu 2 Schiffen auf ihren Stammwerften erlaubt. US-Präsident Donald Trump hat importierte Drohnen und Drohnenbauteile mit Zöllen von bis zu 100% belegt. Eine entsprechende Proklamation unterzeichnete Trump am Donnerstag. Der Zollsatz von 100% gilt unter anderem für Drohnen mit einem maximalen Startgewicht von mehr als 25 Kilogramm sowie für Modelle mit Wärmebildfunktion. Auch Drohnen, Dockingstationen und bestimmte kritische Bauteile unterliegen diesem Satz. Für kleinere Drohnen ohne diese Merkmale gilt grundsätzlich ein Satz von 25%. Die Zölle auf Drohnen treten am 3. September um 0.01 Uhr US-Ostküstenzeit in Kraft. Für bestimmte weitere Bauteile greift der Satz von 25% am 9. Februar 2027. Die Maßnahme dürfte vor allem auf Importe aus China zielen. Auf höchstens 15% begrenzt ist der Zollsatz für entsprechend zertifizierte Produkte aus Südkorea, der Europäischen Union, Japan, Liechtenstein, der Schweiz und Taiwan. Für Einfuhren aus dem Vereinigten Königreich gilt eine Obergrenze von 10%. Nordkorea hat angesichts des bevorstehenden gemeinsamen Militärmanövers Ulchi Freedom Shield, kurz UFS, mit einer entschlossenen Reaktion gedroht. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Freitag eine Stellungnahme des nordkoreanischen Außenministeriums. Darin erklärt ein Sprecher, Pyongyang werde weder Bedrohungen noch Herausforderungen hinnehmen und seine Haltung gegenüber den Gegnern noch deutlicher zum Ausdruck bringen. Das Land werde sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung verantwortungsvoll und mit Nachdruck ausüben. Die Stellungnahme lässt darauf schließen, dass während des Manövers weitere Raketenstarts oder Militärübungen Nordkoreas folgen könnten. Nordkorea hatte bereits am 6. und 12. August jeweils eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert. UFS ist eine jährliche gemeinsame Übung Südkoreas und der USA. Dabei soll die Verteidigung der koreanischen Halbinsel im Krisenfall eingeübt werden. Das diesjährige Manöver ist vom 17. bis 27. August angesetzt. Südkoreas wirtschaftliche Erholung kommt nach Einschätzung der Regierung immer stärker in Schwung. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft erklärte am Freitag, in der August-Ausgabe seines monatlichen Konjunkturberichts Green Book, die Exporte hätten kräftig zugelegt. Auch die Binnennachfrage einschließlich des privaten Konsums habe sich verbessert. Damit gewinne die konjunkturelle Erholung weiter an Dynamik. Im Vormonat hatte die Regierung erklärt, die Erholung festige sich. Die aktuelle Einschätzung fällt somit zuversichtlicher aus. Südkoreas Exporte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie haben den höchsten Wert erreicht, der jemals in einem Juli verzeichnet wurde. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie das Ministerium für Handel und Industrie am Freitag mitteilten, belief sich das Exportvolumen auf 53,36 Milliarden Dollar. Dies entsprach einem Zuwachs von 140,6% gegenüber dem Vorjahresmonat, in dem die entsprechenden Ausfuhren bei 22,17 Milliarden Dollar gelegen hatten. Auf den Sektor entfielen 54% der gesamten südkoreanischen Ausfuhren. Die Branche machte damit den dritten Monat in Folge mehr als die Hälfte aller Exporte aus und festigte ihre Rolle als zentrale Stütze des Außenhandels. Die Regierung hat 23 im Ausland lebenden Nachfahren koreanischer Unabhängigkeitskämpfer die Staatsangehörigkeit verliehen. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, wurden ihnen bei einer Zeremonie in Seoul Einbürgerungsurkunden überreicht. Anlass war der 81. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft. Die neuen Staatsbürger stammen aus 5 Ländern, darunter China und Russland. Seit 2004 hat das Justizministerium insgesamt 1448 Nachfahren von Unabhängigkeitskämpfern die südkoreanische Staatsangehörigkeit zuerkannt. Justizminister Chung Sung-ho erklärte, mit den Einbürgerungen werde das Vermächtnis der Unabhängigkeitskämpfer gewürdigt und zugleich die historische Verbundenheit ihrer Nachfahren mit Südkorea bekräftigt. Präsident Lee Jae-myung hat zugesagt, den Opfern sexueller Versklavung durch das japanische Militär unablässig ihre Ehre und Würde zurückzugeben. In einer Ansprache zum Gedenktag für sogenannte Trostfrauen erklärte ihr am Freitag, das historische Unrecht werde bis heute geleugnet und die Ehre der Betroffenen weiterhin verletzt. Ein solches Verhalten verstoße gegen die Menschenrechte. Yi kündigte zudem die Gründung einer Stiftung für Frauenrechte und Frieden an. Sie soll an sexuelle Gewalt in Kriegen erinnern, insbesondere an die Versklavung von Frauen durch das japanische Militär. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 14. August Do Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Ja, du bist zum richtigen Zeitpunkt aus dem Urlaub zurückgekommen, Jan. Gerade letzte Woche hatten Sebastian und ich über die brutale Hitze in Korea gesprochen und dann sanken am Wochenende die Temperaturen plötzlich, vor allem morgens und abends ist es nun wieder deutlich angenehmer. Sind es in Seoul auch zum Beispiel nur noch 31 Grad, also nur noch 31 Grad am Tag, anstatt 35 bis zu 39 Grad wie bis zur letzten Woche. Und der Wind ist nicht mehr warm, sondern angenehm kühl. Also eigentlich ein perfektes Sommerwetter.
Unsere Hörerfreunde haben in den letzten Tagen ebenfalls über das extreme Sommerwetter berichtet. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems schrieb uns: Das Wetter bei uns ist extrem sommerlich. Drei Tage hatten wir Höchsttemperaturen von 41,5 Grad. Aber jetzt der ersehnte Regen und ohne Unwetter, zumal es leider im Westen von Österreich heftige Unwetter mit Murenabgängen gab. Wir im Waldviertel leben Gott sei Dank in einem gelobten Land und der Wettergott hat uns von Unwettern verschont.
Monitor Dieter Feltes aus Pyrbaum, der uns am 28. Juli mit seinem Sony ICFSW 7600G mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 34333 gehört hat, schrieb uns zum Beispiel Folgendes.
Das Wetter weiß nicht, was es will. Vor ein paar Wochen war es sehr warm und danach wieder kälter. Nun haben wir wieder 35 Grad. So gehe ich in der Früh in den Garten und bringe die Beete und das Gewächshaus auf Vordermann. Rasen brauche ich zurzeit nicht mähen, weil alles braun ist. Nachmittags bin ich im Haus. Wenn es dunkel ist, setze ich mich in den Garten und höre in Ruhe KBS World Radio.
Ja, also bei einer solchen Hitze ist es schon vernünftig, sich nicht draußen aufzuhalten und es in den eigenen vier Wänden ruhig angehen zu lassen. Eine Freundin von mir hat ihre Kinder zum Beispiel, die ja nicht auch mal draußen was machen müssen, während der Ferien täglich zum Schlittschuhlaufen auf einer Indoor-Eisbahn mitgenommen. Fand ich auch eine gute Idee und es soll gar nicht mal so voll gewesen sein, als sie erwartet hatten. Empfehlenswert ist übrigens aber auch das Nationalmuseum in Seoul.
Ja, das koreanische Nationalmuseum hat Medienberichten zufolge im vergangenen Jahr mit rund 6,5 Millionen Besuchern den dritten Platz unter den meistbesuchten Museen weltweit belegt. Allein in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres wurden bereits fast 3,8 Millionen Besucher gezählt, sodass man davon ausgeht, dass bis zum Jahresende die Marke von 7 Millionen geknackt wird. Es ist das erste Mal seit der Eröffnung des Museums in Seoul, dass es in einem ersten Halbjahr von mehr als 3 Millionen Menschen besucht wurde.
Das Museum wurde im Dezember 1945 eröffnet, zunächst auf dem Gelände des Palasts Gyeongbokgung. In der Anfangszeit fehlte es an Geld und angemessenen Einrichtungen. Dass diese schwierige Phase gut überwunden werden konnte, ist dem ersten Direktor des Museums Kim Jae-won und seinem persönlichen Engagement zu verdanken. Als Kim zum Beispiel erfuhr, dass einige US-Soldaten heimlich Artefakte aus dem Palast sozusagen als Souvenirs mitnehmen, verlegte er seinen Wohnsitz kurzerhand in eine Dienstwohnung direkt auf dem Gelände des Palasts, um die Schätze persönlich zu schützen.
Bis es schließlich im Jahr 2005 im Seouler Bezirk Yongsan-gu sein jetziges Zuhause fand, musste das Museum insgesamt 7-mal umziehen. Das heutige Museumsgelände erstreckt sich auf einer Fläche von knapp 300.000 Quadratmetern. Es bietet 7 Dauerausstellungen, die nach Epochen und Themen aufgeteilt sind, und verschiedene Sonderausstellungen. Das interaktive Kindermuseum, vielfältige Bildungsprogramme und interaktive Erlebnisangebote sind darauf angelegt, jedem Besucher die Möglichkeit zu geben, den Reichtum der Geschichte und Kultur zu sehen, zu hören, zu lernen und zu spüren.
Heute umfasst die Sammlung des Koreanischen Nationalmuseums rund 440.000 Artefakte. Zur selben Zeit ausgestellt werden davon aber nur etwa 4%. Für den Schutz der Artefakte und die Lagerung der nicht ausgestellten Objekte stehen 22 Depots zur Verfügung, wo sie je nach Materialgruppe eingeteilt werden. Besonders beliebt ist auch der eigene Museumsshop mit seinen exklusiven Merchandise-Produkten. Einige Artikel sind so beliebt, dass man dafür Schlange stehen muss. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr versucht, ein 3er-Soju-Gläser-Set online zu bestellen. Die Gläser sind mit Figuren aus einer bekannten Volksmalerei bemalt. Auf jedem Glas ist eine andere Figur abgebildet und wenn man kalten Soju, also den Schnaps, oder es geht auch eigentlich mit irgendeinem anderen kalten Getränk, es muss halt nur ausreichend gekühlt sein. Also wenn man dieses kalte Getränk in die Gläser gibt, laufen die Gesichter der Figuren rot an, als wären sie betrunken. Aber jedes Mal waren die Gläser in wenigen Minuten ausverkauft und nach dem dritten Mal hatte ich es einfach aufgegeben. Ja. Jetzt sind sie aber dauerhaft im Angebot. Ich glaube, die Gläser waren echt beliebt gewesen, sodass ich sie mir nun endlich bestellen konnte.
Sehr gut.
Nach einem Jahr.
Ja. Ein paar Tipps gegen die Hitze lieferte uns übrigens auch Hörerfreund Susumu Nomura aus dem japanischen Yamaguchi. Er schrieb uns: Es ist gerade sehr heiß. Welche Körperteile sollte man am besten kühl halten, um die erhöhte Körpertemperatur zu senken? Das war ein Thema in einer japanischen Nachrichtensendung heute im Fernsehen. Ich dachte, es wäre die Stirn, aber das ist offenbar nicht so effektiv. Wirksamer soll es sein, den Nacken mit einem Eisbeutel oder ähnlichem abzukühlen. Empfehlenswert sei es auch, die Fußsohlen oder die Handfläche abzukühlen. Ausreichend trinken ist natürlich wichtig, aber es helfe auch, einfach eine abgekühlte Wasserflasche mit der Hand zu halten.
Ja, interessant. Vielen Dank für die Tipps, lieber Herr Nomura. Vor kurzem gab es einen interessanten Artikel in einer koreanischen Tageszeitung darüber, wie man früher, also als es noch keine Ventilatoren, Kühlschränke, Tiefkühltouren oder Klimaanlagen gab, die Hitze zu ertragen versuchte. König Seongjong, der 9. König des Joseon-Reichs, soll es an heißen Tagen bevorzugt haben, seinen Reis in kaltem Wasser eingeweicht zu essen. Der 21. König Yeongjo hingegen trank im Sommer gerne kaltes Misugaru, ein noch heute verbreitetes und beliebtes Getränk, bei dem geröstetes Gerstenpulver mit Wasser und etwas Honig vermischt wird. Sein Enkel, König Jongjo, hatte da eine ganz andere Philosophie. Er soll einmal gesagt haben, wenn man immer nur nach kühlen Orten sucht, um der Hitze zu entkommen, wird man nie zufrieden sein. Er ertrug deshalb die Hitze einfach stoisch und vertiefte sich stattdessen ins Lesen, um sie völlig zu vergessen.
Yeon Sang-gun, der 10. König des Joseon-Reichs, war dagegen nicht so bescheiden. Es heißt, dass er für seine Sommerbankette 4 gigantische Messingkübel anfertigen ließ. Jeder davon soll etwa 600 Kilogramm gewogen haben. Er ließ sie randvoll mit Eis füllen und stellte in jeder der 4 Himmelsrichtungen einen dieser Kübel auf. Also eine Art Klimaanlage nur für ihn allein. Außerdem soll er angeblich Schlangen in zylinderförmige Bambusgestelle gesteckt haben, um sich dann darauf zu setzen oder daran zu lehnen und sich so also abzukühlen.
Also da würde ich doch eher ins Schwitzen kommen. Ja. Also völlig unverständlich für mich. Die einfachen Bürger konnten sich so etwas natürlich nicht leisten. Sie fächerten sich Luft zu, trugen kühlende Kleidung aus Rami-Gewebe, ruhten sich im Schatten von Bäumen oder in Pavillons aus und nutzten zum Schlafen ein hohles, luftiges Geflecht aus Bambus als Kissen, um die Nächte erträglicher zu machen. Die harte Feldarbeit erledigten sie in den kühlen Morgen- und Abendstunden, die Mittagssonne mieden sie.
Um sich abzukühlen, suchte man auch gerne kühle Bergtäler auf, genauso wie heute eigentlich. Für die Adligen war es jedoch zu Zeiten des Joseon-Reichs völlig undenkbar, einfach mit dem ganzen Körper ins Wasser zu gehen. Das gehörte sich einfach nicht. Stattdessen nahmen sie gerne mal ein Fußbad. Sie tauchten also lediglich ihre Füße in das eiskalte, klare Bachwasser, was aber ausreichte, um den ganzen Körper abzukühlen, wie auch Herr Nomura uns eben beschrieben hat. Die Adligen in der Hauptstadt Hanyang sollen sogar regelrechte Fußbadclubs gegründet und Tagesausflüge in nahegelegene Täler unternommen haben.
Auch das Baden im Meer war noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts unüblich gewesen, denn über Jahrhunderte hinweg war das Meer kein Ort der Erholung, sondern ein Ort harter Arbeit zum Fischen oder zur Salzgewinnung. Die heutige Badekultur kam erst später auf, als 1913 von den Japanern der Songdo-Strand in Pusan eröffnet wurde und daraufhin weitere öffentliche Strände in Incheon und Wonsan eingerichtet wurden.
Und an dieser Stelle legen wir eine kurze, erfrischende Musikpause ein. Wir hören die Gruppe Norita mit dem Stück Hanelpit Pada, Himmelblaues Meer.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Zwei Fernsehtipps gibt es dieses Mal in den Medientipps. Im Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks geht es um 0 Uhr in der Nacht vom kommenden Sonntag auf Montag, den 17. August, um K-Pop. Die Reportage BTS Hype München im K-Pop-Fieber berichtet über die zwei BTS-Konzerte, die im Juli in der Münchner Allianz Arena stattgefunden haben. Neben Eindrücken vom Konzert und den Fans gibt es auch Berichte aus der Welt des K-Pop in Südkorea.
Der zweite Tipp ist sozusagen ein alter Bekannter. Kabel 1 Classics zeigt am Donnerstag, dem 20. August um 16 Uhr zum wiederholten Mal den südkoreanischen Mystery-Thriller The Wailing, die Besessenen aus dem Jahr 2016.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und bevor es mit der Hörerpost weitergeht, möchten wir noch kurz Werbung für die heutige Ausgabe der Sendung Sofern so nah machen. Heute ist Micha Güring zu Gast, Verantwortlicher im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart. Im Rahmen eines Jugendfußball- und CSA-Programms ist der Bundesliga-Verein gemeinsam mit Partnern in Korea aktiv, um den Austausch zwischen jungen Menschen durch Sport zu fördern. Im Gespräch heute geht es um die Nachwuchsarbeit und Ausbildungsphilosophie des VfB Stuttgart, die Bedeutung von Fußball für die persönliche Entwicklung junger Spielerinnen und Spieler sowie darum, wie Sport eine Brücke zwischen Deutschland und Korea schlagen kann.
Ja, soweit dazu und nun zurück zur Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns am 5. August mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit SINPO 55444 gehört hat, und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, bei dem wir uns für seine Empfangsberichte für diese Woche bedanken. Unter anderem berichtete uns Herr Müller, dass er am 10. August einen durchgehend feinen Kurzwellenempfang hatte und die Sendung an dem Tag toll fand.
Über die Schneckenpost haben wir dann noch einen Empfangsbericht von Detlef Jörg aus Hennstedt erhalten, der uns am 18. Juli mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit SINPO 43444 empfangen konnte. Angekommen ist bei uns auch eine Postkarte von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns Folgendes erzählte. Heute mal ein Kartengruß aus Zell am See aus dem Salzburger Land. Haben nur eine Woche gebucht mit Selbstanreise mit Auto. Am Samstag, dem 27. Juni, haben wir den Hangar 7 am Flughafen Salzburg besucht. An den letzten Tagen war es hier extrem heiß, bis 35 Grad Celsius. Am Sonntagnachmittag ist Regen mit Gewitter angekommen, wodurch sich die Temperaturen auf 19 Grad abgekühlt haben. Der Empfang von KBS World Radio auf 3955 kHz ist auch hier sehr gut.
Auch Monitor Volker Wildschrei aus Dillingen war vor kurzem auf Reisen und berichtete uns Folgendes. Auch im Juni waren Maries und ich zweimal mit dem Bus auf Tagesreise unterwegs. Am 11. Juli an der Maas in Wallonien in Belgien und am 18. Juli im Kraichgau in Baden-Württemberg mit Aufenthalten in Fachwerkstädtchen Oberderdingen, Eppingen und dem mittelalterlichen Kloster Maulbronn, UNESCO-Weltkulturerbe. Vor kurzem hatte ich auch Besuch von meinem langjährigen Brieffreund Alexei aus Kiew für 3 Tage im Juli. War erschütternd, was er mir berichtet hat. Ich bewundere seine Tapferkeit und den Mut, all den schrecklichen Attacken zu widerstehen.
Ja, wir können uns da nur anschließen, was Ihr Brieffreund und natürlich so viele andere Menschen dort täglich durchstehen müssen, ist einfach unvorstellbar. Wir hoffen, dass dieses unvorstellbare Leid und dieser schreckliche Krieg so schnell wie möglich enden.
Von Herrn Wilschrei haben wir außerdem noch einen Empfangsbericht für die letzten 5 Freitage erhalten. Mit seinem Sony ICF SW 7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 konnte er uns demnach unter anderem am 7. August jeweils mit SINPO 55454 hören. Herr Wilschrei teilte uns außerdem noch mit. Natürlich habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, mich an der alljährlichen Umfrage von KBS zu beteiligen. Hoffe, das trägt dazu bei, dass auch weiterhin Programme aus Seoul gesendet werden.
Herzlichen Dank fürs Mitmachen, lieber Herr Wilschrei. Gerade läuft also wieder die jährliche Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Wir hatten Sie letzte Woche erstmals darüber informiert. Die Umfrage findet auch dieses Mal wieder nur online statt und unter den Teilnehmenden wird ein kleines Geschenk verlost. Falls Sie noch nicht daran teilgenommen haben sollten, keine Sorge, die Umfrage läuft noch bis zum 11. September.
Zur Umfrageseite gelangen Sie am einfachsten über das Banner, das ganz oben auf unserer Startseite angepinnt ist. Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, können Sie auch gleich loslegen.
Monitor Franz Bleek aus Wittlur schrieb uns übrigens dazu noch Folgendes. Das Banner auf der Hauptseite für KBS Deutsch lädt nur unregelmäßig. Gestern einmal, heute gar nicht. Das kann allerdings auch an meiner vergleichsweise langsamen Internetverbindung liegen.
Es kann tatsächlich an der Internetverbindung liegen. Alternativ können Sie aber auch versuchen, durch die verschiedenen Banner manuell durchzuklicken, falls das Banner für die Umfrage nicht automatisch angezeigt wird. Aktuell sind es insgesamt 3 Banner, die automatisch durchwechseln, aber links und rechts am Rand der jeweiligen Banner gibt es einen weißen Pfeil, den Sie dann anklicken können, um zum vorigen oder nächsten Banner zu gelangen.
Weiter schrieb uns Herr Bleker noch, bei der Beantwortung der Hörerumfrage fiel mir auf, dass mir Programme wie Es war einmal fehlen. Dasselbe fiel mir ein, als ich auf Radio Taiwan International den Moderator Ilun Huang in einem Interview sagen hörte, dass Schatzkästchen, eine Sendung über taiwanesische Märchen und Volkserzählungen, die seit Jahren nicht mehr ausgestrahlt wird, sei eines der Programme gewesen, das er besonders gern gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, diese Rubrik wird in vielen Redaktionen oder vielleicht auch Direktionen sehr unterschätzt. Seit fast einem Jahr komme ich fast nur am Wochenende zum Radio hören und das Wochenendprogramm ist bei KBS World Radio vermutlich das einzige, das mich mit seiner Poplastigkeit nicht einmal am Rande interessiert. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, denn Ihre Programme bleiben ein goldener Standard unter den globalen Medien. Ich wünsche Ihnen gute Umfrage im Ergebnisse und viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank, lieber Herr Bleker. Ja, die Märchensendung Es war einmal ist natürlich sehr beliebt gewesen, was uns auch bewusst ist und worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Es war einmal war jetzt nicht auf der Liste der Lieblingssendungen, der also verfügbaren Lieblingssendungen, weil sie nicht mehr aktuell ist und auch nicht mehr weitergeführt wird.
Aber auch Feedback, dass bestimmte Programmpunkte von früher vermisst werden, dient als wichtiger Wegweiser für uns und ist immer willkommen. Daher nochmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Bleker für die Rückmeldung und auch für die Teilnahme an der Umfrage.
Melden Sie sich gerne bei uns, liebe Hörerfreunde, wenn Sie noch Fragen zum Programm oder zur aktuellen Umfrage zur Hörerzufriedenheit haben. Wir freuen uns über jede Post.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Markus Schaper in Wachtberg, Hans Kopitziok in Rostock, sowie Peter Trenert in Dresden, Wim Hamann in Marseille, Reinhard Westphal in Rostock und Manfred Korn in Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Herr Seiser richtete außerdem noch Glückwünsche nach Korea zum bevorstehenden Tag der Befreiung am 15. August 1945 und zur Gründung der Republik Korea am 15. August 1948 sowie an den Sender zur Gründung des koreanischen Auslandsdienstes am 15. August 1953. Herzlichen Dank.
Und wir feiern musikalisch mit. Sie hören Cocktail Paradise von Yoon Suk Chol und Sejin.
Cocktail Paradise, Pina Colada, Mojito,
Mojito. Irish coffee, old fashioned, Manhattan Blue, Hawaii.
Hit the night.
잠깐 옆에 두고서 밤이 새도록
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young-in
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Norweuso. Norweuso heißt auf Deutsch so viel wie Warum lachst du? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Sung Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat, und muss lachen.
Du, wie so? Na, sind die Ecke an, gute? 옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 슬퍼 마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자. 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Sung Mi-jin hier, Do weuso? Warum lachst du?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
Mit 너 왜 웃어? Kann man zum einen einfach nur fragen, warum jemand lacht. 너 왜 웃어? 어제 본 웃긴 영상이 생각났어. Warum lachst du? Ich musste an ein lustiges Video denken, das ich gestern gesehen habe. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 재미있는 DM이 왔어. Warum lachst du? Ich habe eine lustige Nachricht bekommen. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어. 너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
Zum anderen kann man den Ausdruck verwenden, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen auslacht. 너 왜 웃어? 지금 나 비웃는 거야? 아니야, 오해야. Warum lachst du? Lachst du mich aus? Nein, das hast du missverstanden. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 나 진지한데? 미안해, 안 웃을게. Warum lachst du? Ich meine das ernst. Tut mir leid, ich höre auf. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게. 너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해, 안 웃을게.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 너 왜 웃어 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Leida Asengil. In dieser Folge haben wir Micha Güring zu Gast, Verantwortlicher im Nachwuchsbereich des VfB Stuttgarts. Im Rahmen eines Jugendfußball- und CSR-Programms ist der Bundesliga-Verein gemeinsam mit Partnern in Korea aktiv, um den Austausch zwischen jungen Menschen durch Sport zu fördern. Im Gespräch heute geht es um die Nachwuchsarbeit und Ausbildungsphilosophie des VfB Stuttgart, die Bedeutung von Fußball für die persönliche Entwicklung junger Spielerinnen und Spieler sowie darum, wie Sport eine Brücke zwischen Deutschland und Korea schlagen kann. Guten Tag, Micha. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Könntest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ja, Micha Güring. Ich wohne mit meiner Familie, meiner Frau und zwei Töchtern in Stuttgart und bin seit 2017 beim VfB Stuttgart. für die Fußballschule, die internationalen Fußballprojekte und die Arena-Touren zuständig. Mhm. Davor war ich 8 Jahre in Südafrika, bin ursprünglich für die Weltmeisterschaft dorthin gegangen, habe dort einen Job gemacht. Und ja, jetzt ist ja auch gerade wieder Weltmeisterschaft und das ist super, hier während dieser Zeit hier zu sein. Meine Töchter, die spielen leider kein Fußball. Die haben sich für den Sport der Mutter entschieden. Die spielen Hockey, aber wenigstens auch beim VfB Stuttgart.
Ah ja. Und bevor wir auf das Projekt zu sprechen kommen, könntest du uns vielleicht kurz deinen Aufgabenbereich bei der VfB Stuttgart vorstellen?
Ja, also von Anfang an dabei war die Fußballschule. Das ist ein nationales Programm, man könnte sagen, der kommerzielle Teil des Jugendfußballs. Wir erreichen da aktuell so circa 15.000 Kinder im Jahr. Und das machen wir über diverse Angebote, hauptsächlich Camps und Fördertrainings. In diesen Camps und Fördertrainings gibt es jeweils noch Stufen, also ein für alle buchbares Angebot. Und dann eben auch ein leistungsbezogenes, wo wir dann Kinder, die etwas talentierter sind, dafür auch einladen. Und da sind wir froh und stolz, dass wir auch Teil von dem Scouting vom VfB Stuttgart sind und haben kürzlich festgestellt, dass über dieses Programm auch schon 50% der Kinder in unserem Elitebereich, im Grundlagenbereich über diesen Apparat kommen. Und ja, macht uns sehr viel Freude. Es gibt sehr viel weitere Produkte darin. Wir haben eine Torwartschule, wir haben auch ein großes Angebot nur für Mädchen.
Wow.
Wir machen viel CSR, wir sind in den Schulen unterwegs, also macht große Freude. Die internationalen Fußballprojekte sind Teil von der größeren Internationalisierungsstrategie beim VfB Stuttgart. Projekte und Partnerschaften haben wir in Japan, in China, in Brasilien, in Indien, in den USA. Also wir sind da sehr weit unterwegs und immer wenn wir unterwegs sind, dann repräsentieren wir nicht nur den Verein, sondern auch die DFL, die Deutsche Fußballliga, und das macht uns große Freude.
Und du bist da der Manager oder?
Genau, also ich leite die Projekte. Wir haben aber noch eine Stabsstelle, die sich dem Internationalisierungsthema komplett widmet. Mhm. Genau, und zu den Arena-Touren, wir haben eine tolle Arena bei uns, die MHP-Arena in Stuttgart, und die zeigen wir sehr hochwertig. Also herzliche Einladung an die Hörer, wenn sie mal in Stuttgart sind, sich das mal anzuschauen. Dazu gehören auch noch so Produkte wie Kindergeburtstage, Pregame Pass, Einlaufkinder und so weiter. Also alles in allem ein schönes Portfolio, und wir widmen uns da ungefähr mit circa 150 Leuten dazu. Ja, die sind natürlich nicht alle festangestellt, aber ja, da gehören natürlich mehr als nur ich dazu.
Stimmt, du hast ja schon gesagt, Jugendfußball und CSR-Programme, und hast ja auch die paar Länder schon genannt. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Korea und Deutschland auch?
Ja, also erstmal war das eine E-Mail von der Präsidentin von ISEA. Sie hatte uns damals angeschrieben. Wir kriegen relativ viele solche E-Mails.
Ja.
Aber tatsächlich war die etwas persönlicher, und deswegen haben wir uns dann direkt auch ausgetauscht und haben dann ziemlich schnell auch losgelegt. Wir haben beim VfB Stuttgart und generell auch bei der DFL Zielmärkte und der koreanische Markt ist auch einer davon. Und wir hatten damals auch einen koreanischen Spieler im Kader.
Ah, okay.
Und das war also auch ein sehr tolles Erlebnis. In unserer ersten Maßnahme hier hatten wir während dem Camp ein Spiel vom VfB Stuttgart gegen FC Bayern, und der koreanische Spieler hatte für Stuttgart den Siegtreffer geköpft.
Ah, ja.
Und so hatten die Kinder dann am nächsten Tag einen begeisterten Gruß nach Hause geschickt, der den Spieler auch erreicht hat. Und er hatte sich sehr gefreut, dass wir hier in Korea auch vertreten sind.
Sind die die Programme, die Jugendfußball- und CSA-Programme, an deutsche Nationalitäten oder auch an jetzt koreanische Jugend auch ausgerichtet? Oder wie läuft dieser Austausch genau ab?
Also hier in Korea natürlich geht es hauptsächlich darum, die Kinder hier zu begeistern. Mhm. In Deutschland haben wir einen recht großen Apparat in den Schulen und haben auch Training mit Beeinträchtigten. In meinem Team haben wir eine Person, die sich fast ausschließlich diesem Thema widmet. Ist also ein großer Teil von unserer Arbeit.
Mhm. Und welche Rolle spielt ISEA, hast du gerade gesagt, bei dieser Umsetzung dieses Programms vor Ort? Und warum denkst du, dass es wichtig für die Zusammenarbeit an lokalen Partnern so wichtig ist?
Ja, also das ist natürlich unabdingbar. Ne? Wir kommen natürlich nicht hierher und sagen, so wird es in Deutschland gemacht und das machen wir dann auch hier. Wir müssen das alles kontextualisieren. Dabei hilft uns ISEA immens. Wir brauchen Vertrauen hier zu den Familien, zu den Kids. In die Grundschulen rein, in die Verbände, Und das hätten wir so ohne weiteres nicht. Und wir sind sehr dankbar, wie das läuft und freuen uns auf die Zukunft.
Richtig. Ist es auch dein erstes Mal in Korea mit ISEA zusammen oder warst du schon mal in Korea?
Nee, tatsächlich ist es jetzt mein fünftes Mal aktuell. Was? Genau. Ich würde mich trotzdem, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, nicht unbedingt schon als Korea-Experte oder als Korea-Fußball-Experte bezeichnen. Deswegen, wenn wir hier so Einschätzungen treffen, ne, das sind alles Erlebnisse, aus denen man dann noch keine Wahrheiten machen kann, aber die können wir hier gerne teilen.
Ah ja, und nochmal kurz zurück zum Projekt. Das Projekt verbindet ja Sport mit gesellschaftlichem Engagement. Und welche Bedeutung hat dieses CSR-Gedanke innerhalb dieses Programms vielleicht auch?
Ja, also erstmal ist ja wichtig, dass, wenn es ums CSR geht, nicht einfach nur das Wappen auf irgendein Projekt geklatscht wird, sondern dass es wirklich Möglichkeiten für Kinder schafft, ohne diese Maßnahmen nicht hätten. In unserem speziellen Programm jetzt, das läuft jetzt seit 2,5 Jahren, und wir haben da schon weit über 1000 junge Mädchen hier in Korea trainiert. Wir suchen dann, unterstützt von ISEA und auch unserem Anteilseigner aus Stuttgart, der Porsche AG, mit der Porsche Korea unter dem Namen Turbo for Dreams Football, auch immer Kinder raus, die uns dann in Stuttgart besuchen können. Und dann haben wir in Stuttgart die Möglichkeit, für die koreanischen Kinder auch ein ganz besonderes Erlebnis zu schaffen. In der Regel gibt es dort Trainings und auch Spiele gegen unsere eigenen Mannschaften. Wir besuchen natürlich das Stadion und auch ein Champions League Spiel oder ein Bundesliga Spiel und natürlich auch das Porsche Museum und so weiter. Also das ist eine ganz besondere Woche, die da stattfindet. Und da sind wir sehr froh, dass wir gemeinsam mit den Partnern das jedes Jahr 12 Kindern ermöglichen können, weil wir auch eben wissen, dass das tatsächlich Leben verändert. Wir kriegen ja auch Rückmeldungen von den Familien und da gibt es einige Kinder, die mittlerweile andere Ziele haben, anders träumen. Also sind wir sehr, sehr froh, wie das abläuft.
Das passt eigentlich sehr gut, weil die nächste Frage baut darauf auf, welche Erfahrung sollen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen durch das Programm sammeln, sowohl persönlich, aber auch als sportlich?
Ja, also sportlich kann man vielleicht sagen, dass es hauptsächlich darum geht, dass die Kinder neue Arten von Trainingsformen kennenlernen. Wir haben eventuell ein kleines bisschen einen anderen Ansatz wie hier. Was wir bemerkt haben, ist, dass Kinder hier ungeheuer gut zuhören, dass es sehr diszipliniert zugeht. Was ich auch total toll finde, ist, wie wohlwollend die Gruppe miteinander umgeht, auch heute Morgen, wenn da einem was gelingt oder einer einen neuen Rekord aufstellt, jetzt bei der Dribblingmaschine beispielsweise, da wird sich in der Gemeinschaft gefreut. Und unsere Aufgabe als Trainer ist dann halt auch, Impulse zu setzen und Räume zu schaffen, wo dann ein paar Dinge getriggert werden, die hier vielleicht etwas kürzer kommen. Und dazu gehört halt auch, dass eigene Entscheidungen getroffen werden und die Dinge nicht vorgegeben werden, dass die Kreativität gefördert wird, dass man nicht so viel Angst auch vor Fehlern hat. Die sind ja Teil von einer Weiterentwicklung einfach. Und da schaffen wir hier in den Sessions oft Raum, dass die Kinder sich sicher fühlen und dass sie das Ganze auch nicht zu ernst nehmen bei aller Freude und bei aller Ernsthaftigkeit, auch was es eventuell zu erreichen gilt.
Was denkst du, welche Rolle kann Sport spielen beim kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Korea vor allem? Viele Koreaner sprechen über das Spiel in 2018 oder 22, wo Korea in den letzten Minuten 2 Tore geschossen hat. Das ist, glaube ich, in Korea sehr, sehr berühmt. Und jedes Mal, wenn man sagt, man kommt aus Deutschland, dann werde ich damit konfrontiert, dass 2-0 wir verloren haben.
Ja, das müssen wir sich natürlich mit so einer Fußballnation sicherlich lange, lange anhören, wenn das mal so rum ausgeht. Ich glaube, wir könnten auch ein paar Ergebnisse raussuchen, aber es geht gar nicht, glaube ich, darum, da jetzt sich gegenseitig aufzuziehen. Ne? Also am Ende ist ja Fußball oder der Sport, würde ich mal sagen, allgemein vielleicht eine der ehrlichsten Formen des kulturellen Austauschs. Man braucht nicht viele Worte. Jetzt in den Trainingsformen werden wir aktuell schon von Trainern unterstützt, die uns da übersetzen. Aber an sich ist der Sport oder der Fußball natürlich auch nicht nur auf Sprache angewiesen, die Laufwege, das gemeinsame Feiern, also da geht es recht schnell, da sind die Barrieren schnell unten und wir haben ja da direkt mit den Kids auch Freude, obwohl wir uns gar nicht immer verständigen können.
Richtig. Und wie siehst du für die Zukunft das Potenzial zwischen den langfristigen Austausch zwischen deutschen und koreanischen Jugendfußball?
Ja, das geht natürlich total weit über unser Projekt hinaus. Es gibt seit 2015 beispielsweise auch von der DFL eine offizielle Kooperation mit dem Verband hier. Das soll da um Trainerentwicklung, aber auch um Talententwicklung gehen. Da haben wir, glaube ich, aber erst den Start gesehen und da müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Aber auch für unser Projekt haben wir natürlich jede Menge Potenzial.
Und okay. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Wie siehst du für die Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland? Gibt es da Pläne, die schon bereits in Gange sind?
Ja, also natürlich ohne Ende. Erstmal würde ich gern sagen, dass das Projekt schon aktuell so wie es ist, ganz arg toll ist und dass wir einen tollen Impact haben. Auch heute Morgen hat man es wieder gesehen. Also wir haben die Tage auch unterstützt von der deutschen Botschaft ein europäisch-koreanisches Fußballfestival, wie wir es genannt haben, und haben dort also auch eine CSR-Maßnahme und haben da teilweise Waisenkinder. Ich habe gehört, wir haben morgen auch ein paar schwer Erziehbare da, die haben sogar die Polizei dabei, also auch für uns als Trainer.
Wow.
Wahnsinn und toll, dass wir auch in der Hinsicht ja auch selber ganz neu gereizt werden. Aber das Projekt an sich, wir wissen es aus den Rückmeldungen, ist großartig. Und natürlich wollen wir auch einladen, wer sich für das Projekt interessiert oder mit ESEA auch in Kontakt treten will, dass das Projekt auch weiter wachsen kann. Wir denken darüber nach, das in andere Teile Koreas auszuweiten. Wir sind jetzt hauptsächlich in Seoul unterwegs gewesen, aber Korea hat ja so viel mehr zu bieten. Und da kommen wir auch natürlich sehr gerne in andere Regionen. Wir wollen das eventuell auch noch expliziter für Mädchen ausrichten hier. Wir haben auch schon angefangen dran zu arbeiten, dass ganze Teams aus Korea nach Stuttgart kommen können, um dort ausgewählte Turniere zu spielen. Die Ideen und die Möglichkeiten sind immens und wir freuen uns einfach darauf, dass das weitergeht. Und generell kann man sagen, dass es immer darum geht, dass etwas nachhaltig funktioniert und dass die Kinder inspiriert werden, dass auch bei den Eltern und bei den Trainern, die in dem Projekt sind, immer was hängen bleibt. Und das ist sicherlich auch noch was, wo Trainerfreundschaften entstanden sind und wo wir jetzt drüber nachdenken, dass wir nicht nur in den Tagen, in denen wir hier sind, einen Eindruck machen können, sondern dass wir über die Trainer, die hier mit den Kindern arbeiten, auch die Kinder erreichen, wenn wir selbst gar nicht im Markt sind.
Richtig. Ja, vielen Dank. Das wär's auch schon von uns für heute. Wir bedanken uns für das Interview und freuen uns auf jeden Fall für die weitere Zusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland.
Ja, super. Herzlichen Dank.
Sie hörten die Interviewsendung So fern, so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilaida Asingiel.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.